Hi und willkommen bei meinem Podcast Head Coach Körper, Geist und Lebensqualität im Sport. In dem Podcast spreche ich mit Menschen, die entweder mit dem Sport fest verankert sind oder etwas in den Bereichen Körper und Kopf zu tun haben. Gesponsert wird die Folge von Neurotrim, deinem persönlichen Neuroathletiktraining für intelligente Muskeln. Bei Leistungssportlern holt das Training die letzten 4-5% heraus. Schnelligkeit und Explosivität wird dadurch gewonnen, weil die Muskelansteuerung schneller wird und das Gleichgewichtsgefühl wird ebenfalls verfeinert. Das Ganze funktioniert natürlich ebenfalls bei Hobby- und Freizeitsportlern. Zudem kann das Training älteren Menschen und Angehörigen helfen, wieder mehr Lebensqualität zu erlangen. Der Link hierzu in den Shownotes. Mein heutiger Interviewpartner ist mit Nathalie Geisenberger eine der erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen überhaupt und zudem als Person sehr sympathisch und vollkommen auf dem Boden geblieben, aber das hört ihr gleich selbst. Unter anderem 4-mal Olympia-Gold, 1-mal Olympia-Bronze, 9-mal WM-Gold, 4-mal WM-Silber und 2-mal WM-Bronze. Alleine am vergangenen Wochenende hat Nathalie 2-mal Gold und 1-mal Bronze bei den Rodel-Weltmeisterschaften in Winterberg eingefahren. Und einen Tag zuvor, da durfte ich dann mit ihr ein wenig plaudern. Jetzt viel Spaß beim neuen Podcast im Interview Nathalie Geisenberger. Nathalie, ich hatte damals mit Diana, als wir angefangen haben mit dem Podcast, ging es gleich so ins Sportliche. Und ich habe mir jetzt die ganze Zeit so überlegt, wie können wir jetzt eigentlich mal anstarten. Sag doch mal ein bisschen was zu dir, was du eigentlich für ein Typ, für ein Mensch bist.
Das geht ja gleich lustig los. Ich glaube, ich bin ein sehr zielstrebiger und ehrgeiziger Mensch. Ich habe schon recht klare Ziele, die ich einfach mir gesetzt habe und dann halt alles dafür geben will. Also so dieses, schauen wir mal, dann sehen wir schon, das ist eher nicht so meins, sondern wenn ich was mache, dann mache ich es halt gescheit. Und das zieht sich eigentlich schon relativ lang so durch mein Leben durch, dass es einfach Hand und Fuß hat und dann auch passt.
Du bist ein Mensch, der, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich sehr sozial ist. Du stehst sehr auf Tiere. Warum sind Tiere dir so wichtig?
Ich weiß nicht, ich habe das schon eigentlich auch schon immer, dass ich, ich kann gar nicht sagen, ich bin jetzt Hund oder Katze oder so, sondern es ist eigentlich, wenn irgendwo ein Babytier rumläuft und wenn es ein Pferd ist oder ein Eichhörnchen oder eine Maus oder keine Ahnung, dann ist das grundsätzlich bei mir halt süß. Und Tiere haben halt dadurch, dass man ja immer sagt, die sind vom Denken her nicht so wie ein Mensch. Und deswegen sage ich halt auch, Tiere sind halt auch nicht berechnend. Und im Hund ist halt, also ich habe ja einen Hund und dem ist auch völlig egal, ob ich gerade ein Rennen gewonnen habe oder 17. geworden bin. Die freut sich, ob ich 5 Minuten beim Müll war oder also beim Müll wegbringen war oder ob ich 3 Wochen in Amerika war. Genauso, egal wie ich heimkomme, dass ich halt wieder da bin. Und mit der Katze, ich hatte davor eine Katze, da war es eigentlich ähnlich, dass halt immer diese Liebe, die man vom Tier kriegt, einfach so ehrlich ist und auch, einfach auch so das Wesen vom Tier, ist eigentlich was mich ziemlich beeindruckt und fasziniert. Und wenn ich dann irgendwie so ein kleines Eichhörnchen über die Straße hüpfen sehe, das ist halt, ist halt einfach nur süß.
Wenn du später mal irgendwann weg bist vom Sport, ist der Plan irgendwie, dass ihr mehr Tiere habt?
Nee, also zu viel brauche ich auch nicht, weil, wie gesagt, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Also ich will jetzt da keinen Zoo zu Hause haben, wo man sich dann um alle so ein bisschen kümmert, aber um keins mehr gescheit. Also ich bin eigentlich mit dem einen Hund schon recht gut ausgelastet und mir macht es halt auch Spaß, einfach dann für das Tier auch alles zu geben und dass halt wirklich auch der genug Bewegung kriegt und dass das Essen dann passt. Und also ich koche zum Beispiel für den Hund auch Essen. also es ist halt auch nicht kein Fertigfutter oder so, sondern das passt dann eben schon gescheit und dann wird der Hund halt auch, ist halt nicht einfach eins von ganz vielen, sondern halt das Familienmitglied. Und ich glaube, dass das auch dazu passt zu dem, wenn ich was mache, dann gescheit.
Wir haben da schon mal drüber gesprochen, ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber wie waren jetzt unter anderem für dich und gerade für euren Hund, wie waren Silvester?
Ja, das ist auch ganz cool eigentlich, das weiß man immer beim Tier nie so genau. Die ist recht schussfest, warum auch immer, keine Ahnung. Wir haben es auch immer so gemacht, dass wir halt Silvester dann auch nicht sie alleine gelassen haben. Also nicht einfach Haustür zu und draußen wir Party und der Hund alleine drin. Sondern da ist mir dann halt auch einfach wichtiger, dass ich drin bleibe beim Hund. Und ich sowieso kein großer Silvesterfreund bin, ehrlich gesagt. Und dann machen wir uns halt einen schönen Abend drin. Und das haben wir eigentlich über die letzten Jahre immer so gemacht. Und teilweise geht dann der Hund sogar an die Fenster und schiebt den Vorhang mit der Schnauze beiseite und schaut raus und so. Das passt eigentlich ganz gut. Und da bin ich auch sehr glücklich, weil ich glaube, dass so, wenn du so wirklich so ein ganz gestresstes Tier zu Hause hast, das ist schon, kann schon schwierig sein.
Wie wichtig ist denn dir selber, ich meine, ihr seid im Jahr so viel unterwegs, aber so das Thema Ruhe, Ausgeglichenheit, du hast mit Diana ja auch jemanden, der so ein bisschen so ein Gegenpart, glaube ich, zu dir ist auf dem Zimmer. Wie wichtig ist dir das? Also wie muss man sich das vorstellen als Außenstehender, was brauchst du?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass Diana so ein Gegenpart ist zu mir. Wir sind uns in vielen Sachen schon sehr, sehr ähnlich eigentlich. Das stellen wir auch immer wieder fest. Sie wurde mal gefragt in irgendeinem Interview, was die Unterschiede zwischen uns sind. Und dann hat sie gesagt, dass ihre Haare echt blond sind und meine gefärbt. Nee, also wir stellen das immer wieder fest. Das gibt ganz viele lustige Situationen. Wir waren jetzt beim Griechen. Ich habe bestellt zum Beispiel. Sie ist nachgekommen, weil sie ein bisschen mit dem Auto, also von einer anderen Richtung kam und ein bisschen später dran war. Und dann schickt sie mir eine Sprachnachricht, ja, bestell mir bitte auch was. Und irgendwie so Gyros mit Metaxa-Soße, ob sowas gibt, sage ich, ja, habe ich mir gerade bestellt. Also es gibt schon immer wieder lustige Situationen, wo wir einfach merken, dass wir ähnlich sind. Bis auf unsere Schlafgewohnheiten. Wie gesagt, sie Fenster zu, Heizung an und ich Fenster auf, Heizung aus. Aber ansonsten ist es mit Diana im Zimmer wirklich total super. Und wir ergänzen uns da, glaube ich, auch wirklich gut, verstehen uns gut und wichtig ist halt bei uns auch einfach, dass der Schlitten außen bleibt. Also, dass im Zimmer dann einfach auch noch andere Themen gibt als Sport und ich glaube, das würde uns beide, ja, nicht so freuen, wenn dann der eine da ständig über Sport reden will und so und das haben wir halt beide gar nicht. Da gibt es dann andere Themen und die glaube ich auch, ja, wenn ich jetzt sage, wichtiger, aber auf jeden Fall auch wichtig und vielleicht auch ein bisschen schöner sind.
Wir sind jetzt gerade in Winterberg. Ihr habt jetzt hier gerade mal zwei getrennte Räume. Normalerweise seid ihr ja eher auf einem Zimmer. Wie macht ihr das dann? Ist dann so bei dem einen Weltcup Fenster auf, bei dem anderen Fenster zu, oder?
Nee, jetzt bietet es sich halt an, weil wir einfach zwei Räume in unserer Wohnung haben. Da haben wir halt gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt so. Da hat keiner dann Stress damit. Jeder kann seine Temperatur machen. Und ansonsten richtet sich's immer ein bisschen nach der Temperatur. Also wenn es wirklich draußen nicht unbedingt jetzt wie momentan -8 nachts -10 Grad hat, dann ist das Fenster halt offen oder zumindest so ein bisschen offen und wenn es wirklich zu kalt wird, dann machen wir es zu. Das hat bis jetzt auch immer gut geklappt. Das bietet sich einfach jetzt gerade nur hier an, dass wir eben ja in zwei Räumen schlafen. Aber grundsätzlich sind wir ja im gleichen Zimmer und sitzen abends auch gemeinsam vor dem Fernseher und also es ist eigentlich alles wie immer.
Brauchst du viel Frieden und Ruhe so um dich herum oder bist du eher so jemand, der sagt, nö, ist mir jetzt nicht so wichtig?
Doch, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich schon, glaube ich, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ja, Stress stresst mich. Also gerade was, ich habe halt einfach so ein paar Personen auch hier, wenn man das ganze Jahr quasi oder das halbe Jahr unterwegs ist, glaube ich, braucht man das auch einfach, wo man wirklich denen auch vertraut und mit denen man sich versteht und mit denen man Spaß haben kann. Und natürlich wird es nie mit allen immer 100%ig harmonisch laufen. Das ist, glaube ich, auch nicht ja, so wichtig oder das wird nie funktionieren. Aber grundsätzlich so ein paar Leute, wo es einfach passt, muss man einfach haben. Und wenn man dann noch ein bisschen Spaß hat, dann macht das Leben halt auch viel mehr Spaß.
Was bringt dich denn zum Beispiel aus der Ruhe? Also was sind so Sachen, die dich wirklich nerven oder stressen und die dich so ein bisschen vielleicht aus deiner Mitte rausbringen?
Nerven und Stressen ist bei mir eigentlich Unpünktlichkeit. Also das, ich weiß nicht, ich bin irgendwo auch so erzogen worden. Und auch damals, als ich angefangen habe mit dem Rodeln, war es bei uns so, wer nicht da war, der nicht mitfuhr. Also wenn es geheißen hat, um 3:30 ist Abfahrt und es war jemand um 3:30 nicht da, ja, dann war er halt nicht dabei. Und das lernt man dann und dann stresst mich das jetzt schon ein bisschen. Natürlich kommt es immer auf die Situation an, aber grundsätzlich einfach mal 10 Minuten zu spät kommen, nervt mich ein bisschen. Und ansonsten, ja, also wie gesagt, so zwischenmenschlicher Stress belastet mich schon. Da versuche ich eigentlich schon immer, dass ich ja, da drauf auch, ja, das ist mir wichtig, einfach, dass es eben mit den Menschen, die mir wichtig sind und mit denen ich halt ja viel zu tun habe, dass es da auch, ja, dass es passt, dass wenn man irgendwie ein Problem hat, dass man dann auch irgendwie drüber redet oder so oder das nicht einfach mitnimmt und sich das dann aufschaukelt und dann irgendwann die Bombe explodiert. Ja, und ansonsten, ja, glaube ich, geht's eigentlich mit meinen Stressfaktoren.
Ein Beispiel, ich habe das große Glück gehabt, ich war 2010 mit in Vancouver. Du hast damals eine Bronzemedaille geholt und nun gab es dort vor der, ich glaube es war sogar kurz vor der Eröffnungsfeier, gab es tatsächlich einen Todesfall. Wie geht man als Sportler damit um? Also was ist da bei dir im Kopf passiert damals?
Ja, damals war für mich relativ viel, was da zusammengekommen ist. Ich war das erste Mal bei Olympischen Spielen und das ist dann schon immer irgendwie was ganz Besonderes. Das ist auf der einen Seite freut man sich, man weiß aber ja gar nicht, auf was man sich eigentlich freut, weil man ja es noch nie erlebt hat. Also es ist so ein bisschen wie Weihnachten, da freut man sich ja auch auf Geschenke und weiß aber gar nicht, was man kriegt im Normalfall. ja, und dann war das so ein bisschen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst war alles total, ja, super bunt, sage ich immer. Das ist halt so, ja, wenn man dann die Einkleidung bekommt und dann dahin fliegt und das alles halt wirklich super läuft. Und dann hat das Training, die ersten Trainingsläufe auch wirklich ganz gut funktioniert bei mir. Ja, und dann ist eben dieser Todesfall oder dieser Unfall passiert. Und da war es dann natürlich schon, da habe ich dann auch angefangen zu denken, was tue ich hier, das könnte mir auch passieren. Und wie kann man jetzt am besten damit umgehen? Da haben wir, glaube ich, auch alle ein bisschen zu knappern gehabt, ist ja logisch. Wir sind eine relativ kleine Rodelfamilie, da kennt jeder jeden. Der war zwar nicht oft dabei, der da eben ums Leben gekommen ist, also den kannten wir jetzt nicht gut. Aber der hat uns bei der Bahnbegehung zum Beispiel noch überholt. Also wir sind alle in der Bahn wie so eine Entenfamilie hintereinander hergelatscht. Und er ist dann alleine an uns vorbeigegangen. Und ja, ist dann schon krass, wenn dann in der Sportart von dieser relativ kleinen Familie einem sowas passiert. Und ja, wir mussten irgendwie damit klarkommen. Ich glaube, wir haben aus der Situation dann auch das Beste gemacht, weil es wurde ja erst überlegt, sollen wir die Rodelwettkämpfe irgendwie absagen, aber das hätte ihn ja auch nicht mehr lebendig gemacht. Und deswegen haben sie sich dann entschlossen, es durchzuziehen von der reduzierten Starthöhe. Die hat uns dann wieder nicht so in die Karten gespielt. Und dann hat es noch ein bisschen so einen Rattenschwanz losgetreten, wo einfach bei mir dann schon die Gefühlslage nicht mehr gar so gut war. Und deswegen bin ich eigentlich auf die Bronzemedaille. Sie ist zwar in Anführungszeichen, ich habe 4 goldene und 1 bronzene, also sie ist ja eigentlich die schlechteste, aber sie ist eigentlich wirklich bei mir auf dem gleichen Level, weil einfach die Geschichte dahinter doch sehr bewegend war. Und da bin ich eigentlich nach wie vor sehr, sehr stolz, dass ich das damals dann auch irgendwie so runtergezogen habe.
Man muss ja dazu sagen, Whistler ist, glaube ich, eine ziemlich schwierige Strecke, auch gerade mit der Kurve, wo das damals passiert ist. Wie war es denn bei dir, wenn du jetzt an Lauf 1 zurückdenkst? Mit was für einem Gefühl geht man da rein? Kannst du das dann ausblenden in dem Moment und sagst, okay, das ist jetzt weg? Oder war das tatsächlich noch irgendwo vorhanden?
Es ist die ganze Zeit vorhanden. Also bei mir war es vorhanden, bis ich auf dem Schlitten saß. Da muss man es dann einfach ausblenden, weil da hat man so viel im Kopf. Whistler ist jetzt vielleicht nicht die schwierigste Bahn, so vom Technischen her, aber durch die hohen Geschwindigkeiten wird sie dann zu einer der schwierigsten Bahnen, weil einfach die Geschwindigkeit sehr, sehr hoch ist. Und wenn da ein kleiner Fehler passiert, dann kann man fast nicht mehr agieren, sondern nur noch reagieren. Und dann wird es dann schon ein bisschen eng zum Teil. Und deswegen war wirklich klar, davor war es ein sehr großes Thema im Kopf. Und als ich dann auf dem Schlitten gesessen bin, da habe ich mich wirklich dann nur noch auf die Fahrt, die vor mir liegt, und auf mich konzentriert, auf das, was ich eben im Training versucht habe, irgendwie mir zu erlernen quasi. Aber das, ja, ich weiß nicht, es ist jetzt schon ganz schön lang her, ob es hundertprozentig weg war, aber ich glaube es eigentlich schon.
Allgemein, weil wir gerade so bei Kopfgeschichten sind, wie wichtig ist für dich gerade der Kopf? Also machst du irgendwas Spezielles, um irgendwie an der Konzentration oder an irgendwas zu arbeiten?
Nee, ich habe das mal probiert. Ich habe mal mit einem Mentaltrainer ganz kurz zusammengearbeitet. Das war auch nicht schlecht. Ich habe es aber trotzdem nicht weitergemacht. Also jetzt frage ich mich nicht, warum. Ja, ich glaube, dass ich mental eigentlich schon eine der Besseren bin. Ich habe auch in den Wettkämpfen eigentlich selten Probleme, dass ich irgendwie viele Fehler mache. Natürlich, es kann immer passieren und wir sind alles Menschen und da passieren Fehler. Aber wenn ich jetzt so mal die letzten 12 Jahre mir nochmal so durch den Kopf gehen lasse, dann waren die Rennen, wo ich wirklich solche Aussätze hatte, die einfach auf Fahrfehler zurückzuführen waren eigentlich sehr gering.
Wie bist denn du damals zum Rodeln gekommen? Wie fing das bei dir alles an? Du sagst jetzt im Endeffekt 12 Jahre mit dabei, 12 Jahre im Weltcup. Wie ging das alles los bei dir?
Ich habe angefangen sehr spät eigentlich, mit 9 erst. Wir haben damals in der Schule eine Einladung gekriegt von einem sehr rodelengagierten Lehrer. Der hat an die sportlicheren Kinder aus dem Landkreis so Zettel verteilt. Da stand dann drauf Schnupperrodeln. Den habe ich heimgebracht. Da haben dann meine Eltern, vor allem mein Vater, dann gesagt, ja, probier das doch mal aus, wenn du Bock hast. Und ja, gut, mache ich. Dann sind wir da mit so einem Reisebus von Miesbach nach Berchtesgaden gefahren. Das sind 130 Kilometer, also auch nicht so direkt ums Eck. Sind dann da vom Kreisel gefahren, haben uns auf den Schlitten gesetzt, Helm auf, hat uns einer noch auf den Kopf gehauen und dann sind wir runtergefahren. In etwa so bin ich dazugekommen. Dann hat es mir aber eigentlich gar nicht so viel Spaß gemacht, weil ich bin ja Skifahren aktiv, also Skialpin, habe im Sommer Triathlon gemacht, wollte Skieren, Klettern, also relativ viel eigentlich und war da auch recht beschäftigt. Sportlich und dann hat mein Vater gesagt, ja, er hat noch nie jemanden live rodeln sehen. Er wird lieber mich sehen als einen Schorsch Hackl oder vielleicht mal beide. ob ich nicht ihm zuliebe nochmal ein Training fahren will, einfach, dass er es mal gesehen hat. Ja, gut, okay, dass der Ruhe gibt, dann habe ich das gemacht und dann hat es mir doch Spaß gemacht. Und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben und das Resultat ja ist, dass ich immer noch aktiv bin.
Sehr schön. Gibt es noch andere Sportarten, wo du im Moment noch ein bisschen nebenher was machen kannst oder sagst du, da hast du im Jahr jetzt nicht wirklich groß Zeit zu?
Ja, schon. Also im Winter eher weniger, da ist mir einfach auch die Verletzungsgefahr zu groß. Ich würde sehr, sehr gern viel mehr Skifahren gehen, aber das ist einfach, ja, ich glaube, dass ich recht gut Skifahren kann, aber da kann man auch selber Fehler nie ausschließen und auf der Piste ist man halt auch nicht alleine, dann da kann immer was passieren und das ist mir einfach zu gefährlich, deswegen mache ich es nicht, erst nach der Saison und da habe ich dann komischerweise eigentlich vom Winter auch dann die Schnauze voll manchmal, da gehe ich dann auch weniger, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und im Sommer mache ich eigentlich schon recht viel anderes noch. Also angefangen von Surfen auf so einer Welle, das machen wir ab und zu. Das gibt es bei Salzburg, das macht richtig Spaß. Habe ich erst angefangen. Oder wir gehen klettern oder ab und zu mal Radl fahren. Ich gehe ganz viel wandern, das macht mir natürlich wieder besonders viel Spaß, weil ich einen Hund mitnehmen kann. Suppen, also mit diesem SUP auf dem See rumschippern, finde ich ganz cool. Kajak fahren, also es ist schon, ja, es ist schon einiges an Sport dabei.
Also bei wir meinst du dich und deinen Mann?
Zum Teil, ja. Der ist ein sehr vorsichtiger Mensch. Der, dem kann ich jetzt zum Beispiel mit Schlitten fahren, Berg runter oder so, da hat er jetzt nicht so Bock drauf. Oder ja, irgendwie so gefährliche Sachen macht er nicht oder zumindest nicht gerne. Aber so Wandern oder mal eine Radeltour, ja, das machen wir dann schon recht gern zusammen. Und ich glaube, dass das einfach auch brutal schöne Stunden sind, die man da gemeinsam miteinander verbringen kann.
Geht dann bei ihm nicht extrem die Pumpe, wenn er dich runterfahren sieht?
Boah, das weiß ich nicht. Der arme Kerl, gell?
Ja, total.
Keine Ahnung. Das, natürlich denke ich, dass beim, also ich kenne es von mir, dass wenn ich irgendwo zuschaue, dass ich da teilweise irgendwie aufgeregter bin als bei mir selber, weil ich es ja nicht in der Hand habe. Man kann ja nur zuschauen und das war zum Beispiel bei, ja, in Korea jetzt auch wieder so auch wieder so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, als der Felix da den großen Fehler im letzten Lauf leider gemacht hat und zurückgefallen ist, bei mir das dann super hinkaut hat und dann beim Doppel noch bei den Tobis, wo ich natürlich auch sehr, sehr stark mitgefiebert habe, ja, es ist halt, wenn man in einer Trainingsgruppe ist, dann glaube ich, verbindet es einen schon sehr, sehr stark. Natürlich habe ich auf die anderen Deutschen, da fiebert man auch mit, aber es ist halt dann irgendwie doch nochmal was ganz Besonderes, wenn dann wirklich ja enge Freunde eigentlich dabei sind. Und ja, da war ich dann schon eigentlich wirklich sehr nervös gerade vor dem Doppelrennen.
Wie oft ist denn das, ich meine, du musst dich ja selber als Einzelsportlerin extrem immer wieder wahrscheinlich auch motivieren. Du bist auf dich gestellt, im Endeffekt das, was du machst, das ist hinten dann raus das Ergebnis. Wenn wir jetzt mal eine Woche nehmen, wie oft ist es dann so, dass du sagst, hey, alles ist super, aber gibt es dann halt auch mal so die Tage, wo du sagst, heute fällt es mir echt mal extrem schwer?
Es gibt sowohl als auch. Es ist so ein normaler Tag, ist eigentlich schon bei mir kein großes Problem. Also es gibt Ausnahmen, das ist wirklich mal, wenn es draußen irgendwie so Regen und Sturm und ich muss laufen gehen oder so, das ist dann ja nicht so das Gelbe vom Ei, aber ich mache es trotzdem, weil es gehört halt einfach dazu. Andere gehen auch arbeiten und wenn man bei 30 Grad in der Sonne in Kraftraum muss und lieber am See liegen wird, klar gibt's das, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, andere gehen auch arbeiten, die können sich's auch nicht aussuchen und ich glaube, im Großen und Ganzen ist das Leben, was wir als Leistungssportler haben, ein schon sehr, sehr schönes und es ist ja auch nur ein gewisser Teil vom Leben. Es geht nur bis zu einem gewissen Alter und danach folgt ein anderer Lebensabschnitt. Das ist, glaube ich, schon wirklich was das Ganze auch ja, ausmacht, dass man eben immer sich wieder vor Augen halten muss, dass es wirklich sehr, sehr schön ist. Natürlich der Umgang mit der Drucksituation und dass man halt wirklich dann auch Leistungen abliefern muss, dass man unter Beobachtung steht, dass Leute was erwarten, dass man selber was erwartet. Und so, das ist auch so ein bisschen, ja, es gehört einfach dazu. Aber das ist, glaube ich, auch was mir, ja, liegt, der Umgang mit Drucksituationen. Zumindest war es in den letzten Jahren so. Und daher auch, ja, Spaß macht, sich da wieder zu pushen und zu sehen, oh, die andere war jetzt 200stel schneller, das schaffe ich noch, da muss ich am Start jetzt nochmal richtig Gas geben und so. Das ist einfach, ja, dieses Kämpfen ist halt einfach auch irgendwo drin.
Du hast es selber schon gesagt, viermal Olympia Gold, einmal Bronze, etliche WM-Medaillen, EM-Medaillen. Was spornt dich noch an? Und du hattest auch gerade davor im Satz gesagt, es geht nur bis zu einem gewissen Alter oder bis zu einem gewissen Punkt. Wie sieht der Punkt bei dir aus? Wie weit planst du nach vorne?
Ich plane ehrlich gesagt eigentlich gar nicht mehr. Ich bin aus der Situation, oder ich bin aus dem Alter raus, wo ich irgendjemanden und sei es nur mir sagen muss, ich mache das jetzt noch 4 Jahre oder noch 2 oder keine Ahnung. Ich habe eigentlich nach Olympia, habe ich mich hingesetzt und mir überlegt, auch das war jetzt auch kein Sekundenprozess, sondern eher über Tage oder beziehungsweise sogar Wochen, macht es mir noch Spaß, habe ich noch die Motivation, habe ich noch die Lust, macht der Körper noch mit, habe mich dann dafür entschieden, ich ziehe auf jeden Fall noch ein Jahr durch. Und so werde ich es auch nach dieser Saison wieder machen. Ich werde mir wieder die Zeit nehmen, zu sagen, ist es noch das, was ich will? Wenn ja, mache ich weiter. Und wenn nein, dann wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo ich sage, danke, das war's. Und egal wie, glaube ich, kann ich auf eine ziemlich coole Zeit zurückblicken.
Du hast gesagt gerade Körper. Wie ist es? Also gibt es so Sachen, wo du sagst, hey, da merke ich den Körper doch schon im Gegensatz von vor 12 Jahren, oder?
Ja, das ist brutal lustig eigentlich. Früher, als ich so neu dazugekommen bin und die Babsi noch dabei war, die Barbara Niedernhuber, Silke Krauser, Silke Otto, und die immer gesagt haben, boah, mein Rücken, boah, habe ich mir gedacht, Und jetzt denke ich mir halt, jetzt weiß ich, was die damals gemeint haben, dass mal wirklich dann, ich meine, 30 ist jetzt ja noch nicht uralt, aber auf der anderen Seite für einen Hochleistungssport, es sind einfach schon viele Jahre auf dem Buckel und ich hatte jetzt im Sommer auch eine lange Zeit, wo ich eben nicht trainieren konnte, wo ich, 3 Monate war das, wo ich eine Nervenentzündung am Steißbein hatte. Das ist dann schon belastend, weil man ja weiß, die anderen machen auch ihre Hausaufgaben, die trainieren die ganze Zeit und ich kann quasi nichts machen, außer warten, und warten ist nicht unbedingt meine größte Stärke. Und da ist es wirklich so, dass man einfach viel früher merkt, das ist jetzt ungut, und da muss man aber dann auch einfach, glaube ich, ehrlich sein, in sich reinhören und sagen, ja gut, das bringt jetzt nichts, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich muss da ein bisschen aufpassen. Das ist früher noch alles gegangen und irgendwann geht's halt nicht mehr. Dafür hat man mehr Erfahrung. Also es ist immer so ein bisschen ein Kreis, sage ich mal. Am Anfang hat man halt diese körperliche Freiheit und am Schluss hat man die Erfahrung. Und ich bin gespannt, wie lang's noch geht. Oder ich schaue mal, wie lang es noch geht.
Du hast gerade Erfahrung und Routine angesprochen. Wie wichtig war es gerade in der Saison, wenn du sagst, du kannst 3 Monate nicht trainieren? Die Saison läuft ja grundsätzlich jetzt erstmal für dich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gut. Das heißt, da scheint ja nicht so viel hinten dran geblieben zu sein, was dir jetzt fehlt.
Ja, es ist für mich sehr überraschend gewesen, ganz ehrlich. Also mit dem Trainingsrückstand dachte ich, ich gehe anders in die Saison rein, dass es dann gleich in Innsbruck mit 2 Siegen sogar funktioniert hat und dann auch in Übersee. Bis auf Königssee, dieses Wetterrennen, war ich jetzt auch immer auf dem Podest. Also ja, läuft überraschend gut. Für mich selber auch, weil ich einfach gar nicht damit gerechnet habe. Ich bin von den Startleistungen jetzt wieder ein bisschen vorangekommen. Am Anfang hat mir das noch nicht so hundertprozentig getaugt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, zum Glück, weil wenn ich 3 Monate nicht trainiere und genauso dastehe wie in einem ganz normalen Sommer, wo alles gepasst hat, dann hätte ich ja irgendwie was falsch gemacht. Und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich so, dass ich momentan von meiner Erfahrung, was das Material betrifft und bei welchem Wetter was funktioniert und so, ganz gut leben kann und diese kleinen körperlichen Sachen vielleicht ein bisschen damit ausmerzen kann.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Gesundheit. Also, dass wirklich so mein Umfeld, Familie, Freunde, ich selber einfach gesund sind, weil ich glaube, das ist wirklich, das kann man sich nicht kaufen, da kann man so viel Geld haben, wie man will, da kann man alles haben. Wenn da einer schwer krank ist oder so, dann glaube ich, ändert sich das Leben schon gewaltig. Und das ist eigentlich so mein, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es eigentlich wirklich nur das. Und ansonsten, ja, ich brauche eigentlich nicht viel, um glücklich zu sein. Ich habe Haus, Mann, Hund, lebe so vor mich hin oder wir leben so vor uns hin und das ist eigentlich wirklich das, was ich mir immer vorgestellt habe. Natürlich ist es schön, wenn man auch mal essen gehen kann oder so, aber ich brauchen tue ich es eigentlich nicht. Es ist auch schön, wenn man irgendwie mal zum Konzert gehen kann oder sowas, aber ja.
Zum Beispiel zu den Backstreet Boys.
Zum Beispiel zu den Backstreet Boys, genau. Ja, das wird, glaube ich, das wird lustig.
Ich habe schon gehört. Lass uns mal kurz hinten raus noch als Beispiel eine Sache. Wir sind jetzt mal ein bisschen in der Fantasie drin. Ja. Ich habe 2010 das große Glück gehabt. Ich war das erste Mal in Dallas bei Dirk Nowitzki. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatte er quasi noch keinen Titel. wir hatten dann gesprochen und er hat gesagt, schlussendlich, weil ich habe die Frage gestellt, würdest du dein ganzes Geld gegen einen Ring tauschen? Und da meinte er, da muss ich jetzt halt auch nochmal ein bisschen überlegen, weil er halt auch ein sehr einfacher Mensch ist von der Art und einfach gut erzogen wurde und gut aufgewachsen ist. Und er hat am Ende gesagt, das würde ich tatsächlich machen. Wenn du jetzt keinen Olympiatitel hättest, also wärst noch nicht Olympiasiegerin, man würde sagen, Nathalie, dein ganzes Geld gegen einen Olympiatitel, hättest du eine spontane Antwort drauf?
Ja, nee. Also ja, habe ich eine Antwort. Ich würde es nicht machen, weil ich finde, dass Erfolg nur dann Erfolg ist, wenn man sich das auch irgendwo erkämpft hat. Also ich bin eigentlich schon eher stolz drauf auf das, was ich erreicht habe, wo ich meinen Tränen, Schweiß, alles geopfert habe quasi und dann so ein Ergebnis rauskommt. Wenn man sich einfach eine olympische Goldmedaille, den Titel Olympiasieger kaufen könnte, dann hätten den ganz andere Leute. Und deswegen ist es halt schon so, dass man da über Jahre, Jahrzehnte eigentlich seine Ziele hat, seine Träume hat und jeden Tag wieder für diese Ziele und Träume kämpfen muss. Und wenn man das dann schafft, dann ist das ja so ein geiles Gefühl, was, glaube ich, niemals in der Lage ist, wenn man sich das einfach nur kaufen kann, dass das auch nur annähernd sowas hergibt, wie diese Gefühle, die man da hat.
Abschließend eins, wie war es beim ersten Olympiasieg? Was geht dir da durch den Kopf, wenn du auf dem Podest stehst, die Fahne, also die Deutschlandhymne hörst, die Fahne siehst und dann da stehst?
Ja, das war halt wirklich so. Ich hatte als Kind diesen Traum, ich habe Olympia im Fernsehen gesehen, fand das geil. Das war mein Ziel, ich wollte dahin. Und wenn man dann da ganz oben steht und dann so dieses Lebensziel erreicht hat, da geht dann, es ist jetzt blöd, wenn ich das sage, da hat man dann eigentlich mit dem Moment so viel zu tun, weil das, weil einfach dieses Lebensziel plötzlich Realität ist, dass man das, also bis ich das realisiert habe, ist schon mal lange Zeit vergangen, aber es war einfach nur mega. Also das war Gänsehaut und wohin mit den ganzen Emotionen. Das war einfach, ja, schon geil. Doch, war geil.
Ich finde, das sind schöne Abschlussworte. Dann vielen lieben Dank.
Danke, gerne.
Danke, Nathalie, für ein sehr entspanntes und schönes Interview. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch auf iTunes eine schöne Bewertung da, denn dann spricht sich der Podcast noch ein kleines bisschen mehr rum und viele Menschen können ihn dann hören. Alle Infos zu Nathalie Geisenberger, die findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Ich wünsche euch eine geniale Restwoche und go for it, dein Headcoach Marc.